Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge soll es um das Thema Vulvakarzinom und die Nebenwirkungen einer solchen Krebstherapie gehen. Dazu spreche ich mit der lieben Schwester Birte aus der Reha-Klinik Bad Oechsen. Wer diesen Podcast schon kennt, der kennt vielleicht auch die anderen Folgen, die ich mit Birte zusammen schon aufgenommen habe. Birte berät Frauen mit Unterleibskrebserkrankungen, wie sie mit den Nebenwirkungen einer solchen Therapie umgehen können, was hilfreich sein kann und ja, wie sie vielleicht auch wieder ein Gefühl für ihren eigenen Körper bekommen können. Liebe Birte, du bist Spezialistin auf dem Gebiet für Frauen mit Vulvakarzinom. Was ist damit eigentlich gemeint?
Liebe Franziska, erstmal wieder ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle, dass du auch bei dieser Erkrankung auf mich zugekommen bist und sehr, sehr gerne erkläre ich das. Also zum einen, liebe Franziska, ich bin ja nicht nur für die Brustpatientin als Breastcare-Nurse zuständig, sondern eben auch als Pelvic-Care-Nurse für unsere Frauen mit Unterleibskarzinom. Und da habe ich mich auf das Vulvakarzinom spezialisiert und das erkläre ich gleich auch gerne. Aber vielleicht erst so 2, 3 Worte noch zu mir. Ich arbeite hier in der Reha-Klinik Bad Oechsen in Bad Oeynhausen und wir sind, so mein Kenntnisstand, die einzige Reha-Klinik, die tatsächlich ein eigenes Vulva-Programm hat und die Frauen hier besonders berät, schult und informiert und therapiert natürlich mit einem multiprofessionellen Team. Ja, das Vulva-Karzinom. Franziska, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du dieses Thema auch in deinem Podcast aufgenommen hast, denn mit etwa 3.500 Frauen, die jährlich daran erkranken in Deutschland, ist es eine eher seltenere Krebserkrankung. Mhm. Dazu kommt aber die Tatsache, dass es ein Bereich ist, also Vulva, sprich Vulva ist ja der äußere Schamlippenbereich. Vagina ist die Scheide nach innen. Also wir unterscheiden tatsächlich zwischen einem Vaginal- und einem Vulvakarzinom. Letztendlich ist es nicht sehr unterschiedlich, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, aber man muss es zumindest so ein bisschen auseinanderhalten. Mhm. Ja, das ist eben ein Bereich, der sehr schambehaftet immer noch ist. Und das ist ein Bereich, über den man nicht gerne spricht. Und genau das macht es den erkrankten Frauen so unsagbar schwer, wenn sie dann daran erkrankt sind. Ja, und darüber freue ich mich, dass ich mich mit dir darüber austauschen darf. Und den Frauen über diesen Weg natürlich Hilfestellung, Hilfe bieten kann.
Ja. Ja. Das finde ich auch genau das mein Anliegen. Also Frauen zum ersten aufzuklären und ja, zum zweiten auch tatsächlich das Gefühl zu geben, du bist hier nicht alleine. Und ich meine, 3.500 Frauen jährlich finde ich doch eine ziemlich hohe Zahl.
Genau.
Wie geht es denn deiner Erfahrung nach den Frauen mit einer solchen Erkrankung?
Schlecht. Sehr schlecht. Und das liegt an der Tatsache, zum einen, bis sie selber merken, im Teambereich ist was nicht in Ordnung. Ich muss doch dann zum Arzt. Das ist ein Schritt, der dauert, weil viele gar nicht wissen, dass sie im Vulva-Bereich Krebs bekommen können. Und die Symptome sprechen oft manchmal erst für was anderes. Zum Beispiel, ach, ich habe ein bisschen Scheidentrockenheit, deshalb juckt es. Oder aber, da habe ich einen kleinen Pickel oder eine kleine Alterswarze, ist vielleicht nur aufgegangen, ja, durchs Kratzen. Oder aber, ich habe wieder eine Pilzerkrankung, was bei uns Frauen ja auch nicht selten ist. Und dadurch bedingt juckt es jetzt und brennt vielleicht ein bisschen. Wenn die Frau dann sich aber entscheidet, den Arzt aufzusuchen, beginnt leider häufig eine sogenannte Odyssee für diese Frauen. Denn auch viele Gynäkologen oder Gynäkologinnen nicht, also die Niedergelassenen, haben oft Vulvakarzinome oder noch seltener Vaginalkarzinome gesehen. Und somit ist die Diagnosestellung leider nicht immer ganz zeitnah. Das muss ich einfach sagen, weil ich habe ja schon wirklich über die Jahre sehr, sehr, sehr viele Vulva-Patientinnen betreut und diese Geschichte höre ich zu oft, so dass die Frauen häufig erstmal so Salben kriegen oder ein bisschen Zäpfchen bekommen, so ein bisschen hier oder da, von ein bisschen Cortisoncreme, Pilzcreme etc. Das wechselt und auf einmal wird das Gebilde dann doch größer oder die Beschwerden werden schlimmer. Dabei muss ich immer sagen, es gibt zum Beispiel sogenannte Dysplasie-Sprechstunden, Dysplasie-Ärzte, Ärztinnen, die sich mit Fehlbildungen im Intimbereich gut auskennen und die können das zeitnah diagnostizieren. Und was ich auch immer rate, ist, dass man seinen Intimbereich selber möglichst gut kennt. Was bedeutet, ich muss auch mal hier den Spiegel zum Beispiel ansetzen und schauen. Als Brustschwester rate ich meinen Frauen immer, tastet euch ab, schaut euch äußerlich an. Ihr müsst eure Brust und euer Brustgewebe nicht nur äußerlich kennen, sondern vom Tastbefund auch. Aber warum nicht auch mit der Vulva? Was ich meine, das ist unser Körper. Und der gehört doch zu uns dazu.
Ja,
und es ist eine unsagbar sensible Region. Aber wenn man Frauen fragt, habt ihr hier denn regelmäßig mal geschaut? Ne? Denn nein, also das ist immer sehr, dann sind die regelrecht geschockt fast schon, dass sie da ja nun nicht gucken würden. Und dann sage ich immer, okay, was heißt denn da nicht? Es ist doch mein Körper. Ja, und wenn dann doch die Diagnose steht, also entweder schon durch einen reinen Blickbefund oder durch eine Biopsie, dann hat man, wenn es früh genug entdeckt wird, sicherlich sehr gute Chancen. Dann wird natürlich operiert, aber jetzt kann man sich schon vorstellen, da unten, ja, ist die Harnröhre ansässig, es ist der Darmausgang ansässig und es ist natürlich unser Eingang zu unserer Scheide, sprich Geschlechtsverkehr, Kinderwunsch, Sitzen, Laufen. All diese Dinge spielen sich halt im Vulva-Bereich dann auch ab. Und diese Operationen haben sehr hinreichende Folgen. Je nachdem, wo das Karzinom sich befindet und wie weit fortgeschritten es ist. Und im schlimmsten Fall wird extrem viel entfernt. Von den Schlammlippen ausgehend über die Klitoris, also den Kitzler. Dann werden wirklich große Rekonstruktionen gemacht aus Hautlappen, Plastiken. Es wird teilweise noch bestrahlt. Und ich glaube, jetzt kann man sich annähernd vorstellen, was dann mit den Frauen passiert.
Oh, das klingt so gruselig.
Wenn es dann sogar noch zu einem sogenannten Lymphödem kommt, und das ist leider nicht selten, denn das Vulvakarzinom löst relativ schnell Lymphprobleme aus, beziehungsweise eine Metastasierung in die umliegenden Lymphknoten, also im Leistenbereich zum Beispiel, so dass hier meine Patientinnen fast alle auch ein Lymphödem entwickelt haben. Und das manifestiert sich dann so ein bisschen im Unterbauch, also im Schambereich, Mons-Pubis-Bereich, Schamhügelbereich, wollte ich sagen, Oberschenkelbereich, Schamlippenbereich bis hinten in die Pobacken.
Ach Gott.
Und das ist 24/7 da, das geht nicht weg. Also Lymphosen, Lymphdrainage, Lymphose, Lymphdrainage und das eben auch bei 35 Grad Außentemperatur.
Ja. Dieser Lymphknotenbefall, wie wird das ausgelöst? Also kann man das denn erkennen, wenn jetzt zum Beispiel operiert wird? Werden denn da überhaupt auch Lymphknoten irgendwie entnommen und angeschaut?
Ja, genau wie beim Brustkrebs auch. Die macht man natürlich auch sichtbar, indem man entsprechende Flüssigkeiten injiziert. Aber manchmal ist es auch so, dass tatsächlich das Vulvakarzinom erst erkannt wird, wenn die Leistenlymphknoten schon geschwollen sind.
Und
nur da muss ich leider sagen, ist dann schon ein Stadium da, wo das wird schwierig. Ich sag's vorsichtig, das wird schwierig.
Ja.
Ne?
Und das tut dann auch
weh. Denn dann kann man ja schon von einer Metastasie. Ja, ja, die tun weh. Die Frauen beklagen also wirklich, ich habe da Schmerzen, dann ist es schon weit fortgeschritten.
Ja. Nur für mich zum Verständnis nochmal, Birte. Ein Vulvakarzinom ist etwas, was man auch von außen irgendwie sehen kann, wenn man jetzt zum Beispiel den Spiegel nimmt, und ein Vaginalkarzinom ist aber in der Scheide, oder?
Ja,
okay.
Genau. Das Vaginalkarzinom merken die Frauen ganz, ganz lange gar nicht, weil, wie du schon sagst, das liegt innen drin. Das kann ich immer ganz gut erklären, wenn wir Frauen gewöhnt sind, ein Tampon zu tragen. Spüren wir das ja auch nicht, dass das da drin sitzt. Ja? Beim Einführen merkt man es, man merkt vielleicht ein bisschen das Fädchen, was rausguckt, aber man merkt den Fremdkörper eigentlich nicht. Und so ähnlich ist es auch da. Die Vaginalkarzinome werden oft erst bemerkt durch Blutungen, Flüssigkeitsaustritte, sowas in der Art Schwächegefühle, also oder eben dann bei den Gyn-Untersuchungen, wenn man zur Früherkennung geht, wo es dann der Arzt entdeckt. Die sind aber tatsächlich doch noch seltener. Ich meine so mit 700 oder 800 pro Jahr. Ich arbeite im Moment übrigens bei den Leitlinien auch mit, die gerade wieder neu entstehen fürs Vaginalkarzinom. Mhm. Das Vulvakarzinom, Franziska, das kannst du erst vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass man sehen kann, aber du merkst eine raue Hautstelle vielleicht, vielleicht ist die sogar etwas weißlich belegt oder rötlich oder die juckt. Also wie, vielleicht, dass du erstmal denkst, das ist wie eine Warze. Mhm. Ne? Und es gibt Karzinome, die wachsen tatsächlich relativ schnell, manche auch ein bisschen langsamer. Manche Karzinome fangen an, wie so kleine Risse, wie Aften sich zu zeigen. Die erinnern natürlich auch gern erstmal an was anderes, an harmlose Dinge oder an andere Genitalerkrankungen. Aber man darf den Krebs in diesem Bereich halt leider nie ganz ausschließen.
Ja, ja.
Sehr gerne halten sie sich auf im Bereich der Klitoris oben. Warum das so ist, das mutmaßt man nur, aber das weiß man nicht.
Aber also darum, zumindest ist es aber ja dann so, dass man diese Veränderung an seinem Körper ja auch selbst bemerken kann. Ja, wenn man sich tatsächlich häufig genug irgendwie anschaut oder in, ja, spürt. Ich meine, so eine Hautstellen spürt man ja. Also ich denke jetzt zum Beispiel bloß mal ans Fahrradfahren, oder?
Ja, genau. Oder wenn du auf einmal so Kleinstblutungen hast, die immer wieder auftreten. Ich meine letztendlich, Franziska, wir berühren uns doch. Wir waschen uns, wir lassen uns berühren. Also es ist ja unser Intimbereich, aber ja, es ist immer schwierig, mit das so offen und ehrlich zu kommunizieren. Aber schauen und berühren. Und wenn was ist, bitte doch den Arzt aufsuchen und eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen. Und wenn man sich sicher ist, zum Beispiel, weil man ja die typischen Vorerkrankungen bereits hat, die gerne zu einem Vulvakarzinom führen können, dann mache ich mir gleich einen Termin, wenn es denn möglich ist, bei einer sogenannten, ich wiederhole, Dysplasie-Sprechstunde. Ja. Die findet man im Internet, indem man das ganz einfach googelt.
Na, das ist auch ein guter Hinweis, ja.
Genau. Es gibt, glaube ich, das heißt Dysplasie-Portal, wenn ich mich nicht täusche. Also Google zumindest hilft einem da sehr weiter, Menschen zu finden, die sich darauf spezialisiert haben, diese Erkrankungen sehr gut und schnell zu diagnostizieren.
Ja. Birte, wenn die Frauen zu dir in die Klinik kommen, dann haben die ja die Operation schon hinter sich. Das heißt, die sind ja schon mit der Akuttherapie durch. Aber vielleicht können wir trotzdem da nochmal ansetzen. Du hattest vorhin gesagt, dass die Operation mitunter sehr, sehr, sehr großflächig auch sein kann und mit sehr viel Rekonstruktion und so weiter verbunden sein kann. Und natürlich auch, wenn die Lymphknoten entnommen werden, dass die Frauen da Probleme haben mit Lymphödem. Wenn so eine Operation erfolgt ist, wie kann man sich das vorstellen? Wie fühlt sich das an? Wie geht das Leben dann weiter?
Also zum einen ist es so, dass erstmal riesen Taubheitsgefühl, also natürlich erstmal Schmerzen. Also die frisch operierte Frau hat eine große Schmerzsymptomatik. Wenn du dir vorstellst, ne, auch Wasser lassen ist ein Problem, Stuhlgang ist ein Problem. Und hier muss man die Frauen sehr, sehr gut begleiten. Zum Beispiel ist auch ganz wichtig die Frage, Frau Müller, wann haben Sie Ihre nächste Regelblutung? Ja, nicht alle Vulva-Patientinnen sind über das Stadium hinaus eine Regelblutung zu bekommen. Also es geht schon im Vorfeld so ein bisschen los, die Frauen gut zu begleiten, weil es eben so sensibel ist und mit großen Schmerzen verbunden ist, wenn die OPs erfolgt sind. Wenn die bei uns ankommen, hat die Wundabheilung in der Regel abgeschlossen. Also selten, dass ich mir hier noch Frauen tatsächlich anschaue, wo ich noch eine Art Wundberatung machen muss. Was immer hier meine Aufgabe ist, ist eine Hautpflegeberatung. Und die mache ich eins zu eins. Da gehe ich immer mit meinem gesamten Utensilien und Körbchen zu den Frauen ins Zimmer. Gerade gestern ist es wieder erfolgt, weil ich mag unseren Gyn-Untersuchungsraum für diese so intimen Momente nicht so gern. Wir haben einen schönen Raum, aber ich finde ihn im Zimmer hier einfach schöner bei uns in der Klinik. Ja. Und dann berate ich eben zur Wundpflege und weiteren Dingen. Dafür muss ich mir es eben nur einmal anschauen. Aber wie es den Frauen letztendlich geht, die haben Angst, Franziska, die haben Riesenangst. Selbst wenn die Abheilung abgeschlossen ist, aber Sitzen ist stark erschwert. Also man muss mit Sitzringen oder guten Sitzkissen arbeiten. Auch hier habe ich Spezialempfehlungen, die leider viele andere nicht kennen. Es ist nicht immer der tolle und einfache Sitzring, der so gut funktioniert. Da gibt es noch viele andere Dinge. Und deshalb halte ich hier ja auch so einen umfangreichen Vortrag zu dem Thema. So, und dann ist es auch stark geschwollen. Das Wasserlassen tut weh. Da gibt es zum Beispiel eine Urinierhilfe. Kann man beim großen A zum Beispiel googeln, indem man Urinierhilfe oder Pipinella eingibt. Das ist ein bisschen lustig, aber so heißt es tatsächlich. Und das sind Hilfsmittel, die sind fast nicht und nirgendwo bekannt. Für die Frau in diesem Stadium aber das Beste, was ihm passieren kann. Weil der Urin überall hinspritzt in der Regel, weil die OP, dann sind da noch starke Schwellungen im Intimbereich. Gott, ne? Ach Gott. Und dann musst du dir vorstellen, du hast Stuhlgang, du möchtest dich reinigen, aber es sind Wunden dort, sind Schwellungen dort, also wird ausgespült mit Wasser. Du musst über den ganzen Tag das natürlich reinigen, sauber halten, die Beine auseinanderhalten, damit möglichst Luft drankommt und spezielle Wundversorgung müssen dann auch erfolgen. Und da werden die Frauen leider manchmal auch alleine mitgelassen, zu Hause.
Was ist denn mit den Frauen, die ihre Regelblutung dann kriegen? Also das ist doch, das stelle ich mir ganz furchtbar vor.
Ich habe jetzt tatsächlich dieses Thema ganz bewusst angesprochen, weil meine Patientin, die ich bis jetzt über die ganzen Jahre hier alle betreut habe, fast nie danach gefragt worden sind, als die OP-Planung anstand, wann sie glaubt, ihre nächste Blutung zu kriegen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wird die Frau mittwochs operiert, ja, und donnerstags kriegt sie ihre, wie sonst auch immer, extreme starke Regelblutung. Wie ist das dann? Da ist nichts, die liegt da drin. Ich sag's, wie es ist, da werden Vorlagen vorgelegt, ja. Das muss man planen, das wird aber dann schon mal leider auch vergessen. Es ist ganz wichtig, ne? Und für die Frauen so unangenehm. Aber es gibt übrigens, es gibt natürlich auch ganz tolle Mediziner, die an all diese Dinge denken.
Ja. Okay, gerne weiter, wie es dann weitergeht, wenn die Frauen dann bei dir sind und du denen schon die Pipinella empfohlen hast.
Die Urinierhilfe empfohlen hat. Ne? Also bei mir ist es so, dass das größte Thema ist sicherlich erstmal immer so ein bisschen die Verarbeitung, dieses, sie dürfen hier endlich reden. Sie sind in unserem Vulva-Programm zwischen 6 bis 8 oder 10 manchmal auch anderen Frauen. Die haben alle das Gleiche durch. Das ist vielleicht die OP-Technik oder irgendwie ein bisschen was anderes, aber im Großen und Ganzen alle hatten oder haben eben ein Vulva-Karzinom. Und das entlastet schon mal. Die weinen, das ist ein Druck geht darunter, ne? Weil sie noch nie vorher darüber reden konnten, mit keinem. Übers Vulva-Karzinom spricht man eben nicht, genauso wie es über Analkarzinom nicht gesprochen wird. Und dann fange ich eben an und mache das ja ganz individuell, ist mit ihnen zum Beispiel über die weitere Sexualität gesprochen worden. Dann sagen die Frauen meistens nein. Ich sage, hat man gar nicht mal geschaut, ob ein Eindringen wieder möglich ist, wie überhaupt der Scheideneingang aussieht, ob Scheidentrockenheit da ist, ob die Bestrahlung ein Wundsein der Scheide hinterlassen hat. Ist die Klitoris erhalten geblieben oder nicht oder teilerhalten? Und man sollte jetzt denken, dass das die Frauen alle wissen. Nein, so ist es nicht. Meistens werden die Frauen nach der OP relativ zeitnah entlassen. Dann erfolgt die Wundversorgung oder Wundheilung zu Hause. Und dann, muss für mich irgendwann der Zeitpunkt da sein, wo der behandelnde Arzt vielleicht auch den Partner mit einlädt, den Ehemann oder die Partnerin oder die Ehefrau, wie auch immer. Und man eben im Hinblick auf die weitere Sexualität mit der Frau spricht. Ist es möglich? Muss sie zum Beispiel dehnen? Es gibt Dehnungsdilatatoren. Ja, und auch da liebe ich eine spezielle Firma. Zwei Firmen sind relativ gängig, aber eine ist einfach von der Handhabung und vom Handling her unwahrscheinlich schön für die Frauen. Auch das wird nicht immer empfohlen, aber optimalerweise sagt man es den Frauen, dass es sowas gibt. Es sind halt Dehnungsstifte, mit denen sie ihren Scheideneingang und ihre Vernarbung wieder etwas lösen und lockern und dehnen können, aber auch sich selbst wiederfinden und sich selbst kennenlernen. Mhm. Eine Frau, die in ihrer intimsten Zone so eine schwere Verletzung erlitten hat, ja, die hat Angst. Mhm. Die geht da nicht mal mit dem Finger dran. Die trauen sich nicht mal, sich einzucremen. Das ist hier zum Teil alles meine Arbeit, mit den Frauen das wieder neu zu erlernen, sie da zu begleiten. Mhm. Und die haben dann eben noch nie was von Dehnungsstiften oder Ähnlichem gehört. Und da kümmere ich mich dann hier überall drum, ne?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch sehr schambehaftet ist, den Arzt direkt darauf anzusprechen. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Frauen ja wahrscheinlich gar nicht wissen, was es da vielleicht für Hilfsmittel gibt, aber einfach auch dem Arzt zu sagen, ich habe da mal eine Frage, ist ja. Geschlechtsverkehr wieder möglich? Weil ich kenne ja. das von den Frauen, mit denen ich hier im Interview schon gesprochen habe, die möglicherweise mit dem Operationsergebnis ihrer Brust nicht zufrieden sind und dann Antworten von den Ärzten bekommen wie, naja, aber seien Sie mal froh, dass Sie leben. Und
danke.
Weißt du, solche Ärzte gibt es halt leider auch. Und wenn man dann
so, das ist nicht selten. Ne,
genau, und dann so ein sensibles Thema und da so eine intime Fragen zu stellen, ich stelle mir das total schwer vor.
Ich bin jetzt brutal, Franziska, und auch wenn nachher ein Shitstorm losgeht, ich glaube, die haben einfach keine Antwort, die Ärzte. Mhm. Denn das ist brutal. Du kannst nicht eine Frau therapieren, behandeln mit allem und sie mit so einem Satz stehen lassen, nach dem Motto, seien Sie froh, Sex ist doch jetzt nicht wichtig, ja, seien Sie froh, das Leben, Sie hatten Krebs. Mhm. Dann muss man eben nach Antworten suchen, beziehungsweise weiter empfehlen. Es gibt Menschen wie mich, die hier ganz toll beraten.
Ja.
Und an dieser Stelle würde ich zwei Frauen gerne erwähnen. Das sind die Johanna Pantel und Angelika Wilkama. Die sind Sexualtherapeutin, also Sexologinnen, haben ihre Praxis in Berlin, haben beide ihre Facharbeit über das Vulvakarzinom geschrieben. Das ist fast einzigartig, glaube ich. Und ich habe sie beide unterstützen dürfen, beide dem Schreiben dieser Arbeiten. Und die sind da nach wie vor noch sehr, sehr dankbar. Und das sind Sexologinnen, die eben die Frauen beraten, die an einem Vulvakarzinom erkrankt sind. Und wie kriege ich zum Beispiel einen Orgasmus auch ohne Klitoris? Wie funktioniert das? Wie kann ich mich anders finden und wieder lustvoll sein? Mhm. Und es ist so wahnsinnig spannend, wenn man die beiden erlebt hat. Die machen auch viele Angebote online. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und sowas muss man dann halt sagen. Das muss man wissen. Dann gibt man halt auch einen Flyer aus.
Ja, das
kann man ja recherchieren. Ne?
Das werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Finde ich ganz wichtig.
Schön.
Birte, was gibt es noch für Nebenwirkungen, über die du deine Patientin aufklären musst oder darfst?
Ja, also wie ich es ja eben auch schon sagte, vielleicht war es auch ein bisschen holprig, aber im Großen und Ganzen muss man diese erstmal mit der Angst ja auch arbeiten. Die Frauen haben große Angst. Mhm. Denn das Normalste der Welt ist, ich kriege eine Diagnose und google erstmal. Und was dann erscheint, wenn man das Wort Vulvakarzinom eingibt, ist alles andere als schön. Das Schlimmste ist eben noch, sie kriegen keine Hilfe, Franziska Neck. Es gibt kaum Selbsthilfegruppen. Zum Glück war ich irgendwann mit einer ehemaligen Patientin, ich weiß gar nicht, ist das letztes Jahr gewesen, vorletztes? Ist ja egal, noch nicht ganz so lange. Wir waren mal so ein bisschen kreativ und haben zusammen mit der Frauen-Selbsthilfe Krebs, ja, ist ja ein Riesenverein in Deutschland, eine Selbsthilfegruppe gegründet. Also ich bin da sehr im Hintergrund, aber beratenderweise schon mit dabei. Und die nennt sich Vulva Voices. Die machen alles online. Es ist eine ganz intime, kleine Gruppe, die sehr vorsichtig ist mit den Frauen, die sie dort auch reinlässt. Und alle 4 Wochen treffen die sich. Mhm. Also das sei so am Rand erwähnt, weil die Frauen brauchen Austausch. Ja. Die brauchen ihresgleichen. Die müssen mit ihrer Angst leben, lernen, dass sie eine Erkrankung haben, wo man nicht so mit auf die Straße geht und sagt, boah, ich habe übrigens ein Vulvakarzinom. Ja. Das Schlimmste ist ja, was in den Frauen vorgeht. Was denkt jetzt derjenige, dem ich das gerade erzählt habe? Warum habe ich ein Vulvakarzinom? Hat die da vielleicht ihr ganzes Leben lang irgendwelche ganz schmutzigen Sachen gemacht? Also schmutzig in Anführungsstrichen. Ja. Hat die 1000 wechselnde Geschlechtspartner gehabt oder warum hat sie das? Erstmal überhaupt das Warum. Ne? Lichensklerosus sei da genannt. Ist eine Hauterkrankung, die ist ein Hauptgrund mit. Der HP-Virus ist ein Hauptgrund mit. Das sind Dinge, da können wir alle an dieser Erkrankung morgen rankommen, ohne irgendwas Besonderes dafür getan zu haben.
Mhm. Ne? Ja.
Und dann natürlich das Ganze, wie geht das weiter für mich? Wie gehe ich in der Partnerschaft damit um? Wenn ich nie wieder Geschlechtsverkehr haben kann, bin aber wirklich bisher immer sehr aktiv gewesen in meinem Leben, in meiner Partnerschaft. All das spielt eine Riesenrolle. Die Angst vor Metastasen, Lymphödeme, das ist sicherlich ein großes Thema. Erysipele, die entstehen können. Kann ich wieder sitzen? Ich habe einen Job, in dem ich nur sitze. Ich bin Reiterin. Mein Leben ist das Reiten. Ich sitze nur auf dem Pferd. Ich sitze nur im Sattel auf dem Fahrrad. Also das sind so einschneidende Dinge, weil diese Region so, wie soll ich das jetzt nennen, einzigartiger ist, finde ich, als die Brust zum Beispiel. Mhm. Ich hoffe, man verzeiht mir das. Ich denke, im Brustbereich können wir mehr machen mit Epithesen, vielleicht die ein oder andere Operation oder als im Vulva-Bereich. Das ist einfach so. Der Vulva-Bereich ist für mich was ganz, ganz Besonderes, ja, was die Therapie und Behandlung angeht. Und die Akzeptanz und alles.
Ja, ja, ja. Wenn jetzt die Frauen bei dir sind und du hast ja vorhin erzählt, dass du mit einem Spiegel der Frau ja geholfen hast, sich selbst erstmal wieder anzuschauen. Was kann man denn noch machen, wenn man, ja, ich kenne ja die Nebenwirkung gar nicht, aber ich kann mir vorstellen, also die Wunde, das ist geschwollen, das hattest du schon gesagt. Aber, und wenn die Frau dann sich das anschaut, ich könnte mir vorstellen, wenn sie sich bei dir jetzt das allererste Mal schaut, dass sie ja bestimmt auch einen Riesenschreck kriegt, oder?
Da musst du sie drauf vorbereiten, ja. Franziska. Also ich kann das immer ganz gut, da in der Regel. Also bei uns hier in der Klinik Bad Oeynhausen ist es so, entweder macht Frau, unsere Oberärztin das, also diese gynäkologische Untersuchung, und die ist so unglaublich sensibel, also alle unsere Gynäkologinnen sind das. Und die fragt dann auch, möchten Sie schauen? Und die Patientinnen werden dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Mhm. Ich glaube, wir würden eine Frau nicht schauen lassen wollen, wenn wir der Meinung sind, dass das noch zu früh ist,
ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Oder sie wirklich so mit Angst behaftet ist. Und bei mir ist es, ich schaue erstmal selber, bereite dann die Patientin erzählenderweise darauf vor und fast immer ist es so, dass ich das gar nicht schlimm finde. Mhm. Und wenn ich ihr das dann so signalisiere, dann glauben die Frauen mir das. Und manchmal frage ich auch Patientinnen, was glauben Sie denn, wie das vorher aussah? Dann habe ich hier ein großes Bild. Darauf sind, das ist in meinem Vortrag übrigens auch mit drin, darauf sind gefühlt 20 verschiedene Vulven abgebildet. Also nicht fotografiert, ist ein bisschen mehr wie eine Zeichnung. Mhm. Ja. Und da sage ich, versuchen Sie mir doch mal zu sagen, wie sieht das bei Ihnen aus? Da gucken die Frauen und sagen, weiß ich nicht, wie das vorher aussah. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Sage ich, und dann zeige ich so hin und sage, und so sieht es im Übrigen jetzt in etwa aus. Natürlich müssen die Wunden verschlossen sein und eine gewisse Abheilung da sein. Mhm. Und oft sind die Frauen ganz positiv überrascht, weil die Rekonstruktionsergebnisse so schön sein können. Dass man wirklich, es ist ja fast nie Haare da, durch die Bestrahlung vielleicht auch oder noch postoperativ, aber Bestrahlung, Haare sind oft nicht da. Mhm. Und dann können die sich das auch anschauen. Und dann ist der nächste Schritt, sie sollen sich ja ein bisschen eincremen und vielleicht auch so ein bisschen selber spreizen und gucken, damit sie eben gut eincremen können. Ja, Franziska, und wie ist das? Das ist fast immer, also zu 99% fließen dann ganz, 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 ganz viele Tränen. Das ist eine ganz tiefe Dankbarkeit, die ich erfahren darf, weil das für mich der intimste Moment in meinem beruflichen Leben dann gerade wieder ist.
Ja, das glaube ich. Hm. Ja.
Das ist so. Es ist nicht mit Brustkrebs zu vergleichen. Das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Und die sind mir unsagbar dankbar dann. Ja.
Das heißt, die Frauen sind, du hattest vorhin erzählt, sogar in Gruppen von bis zu 10 Frauen. Das ist ja wirklich eine große Anzahl, wie ich finde.
Ja.
Macht ihr das so, dass ihr direkt dann auch die Frauen so einteilt bei euch, dass sie zur gleichen Zeit anreisen und dann in dieser, in dieser Gruppe, das finde ich gut.
Also auf unserer Homepage der Klinik Bad Oeynhausen kann man schauen. Ich glaube, das ist Diagnosen. Dann geht man auf Vulvakarzinom und dann kann man runterschauen und dann ist da ein Punkt. Spezielles Reha-Programm beim Vulvakarzinom, glaube ich. Und wir haben bestimmte Anreisetermine für seltene Erkrankungen, so auch beim Vulvakarzinom. Und das sind im Durchschnitt 8 bis 9 Wochen im Jahr. Also Tage, sag ich mal, Anreisewochen im Jahr, wo die Frauen gemeinsam anreisen hier an 3 verschiedenen Tagen.
Ja,
damit die Kostenträger das genehmigen, weil eine AHB, also eine Anschlussheilbehandlung, muss ja immer zeitnah erfolgen, muss man diesen Wunsch bei Antragsstellung mit angeben. Und das schreibt man eben mit rein. Bitte spezielle Anreisetermine, Wunschanreisetermin beachten, weil spezielles Reha-Programm für Vulvakarzinom. Und dann wird das in der Regel immer genehmigt.
Na, du sagtest ja auch, dass es ja auch gar nicht so viele Kliniken gibt, die sowas anbieten. Ne?
Ich kenne keine. Und ich würde behaupten, dass mein Netzwerk, was Vulva-Patientin angeht, ein sehr großes über die Jahre geworden ist, weil die paar Selbsthilfegruppen, die es überhaupt gibt, sei es bei Facebook oder sonst wo, da tummel ich mich ja schon überall drin rum. Ne? Es gibt nichts. Nein, es gibt keine Reha-Klinik, die das in dieser Form anbietet. Mir ist keine bekannt. Ansonsten entschuldige ich mich, aber ich kenne keine. Und das ist ja auch ein Mix aus, es bin ja nicht nur ich, die das Programm ausmacht, es sind unsere Ärzte, das sind unsere Psychologen, die sich jetzt ganz, ganz toll drauf spezialisiert haben. Unsere total engagierten Therapeuten, die den Intimbereich zum Beispiel entlümpfen und mit den Frauen spezielle Gymnastik machen müssen. Ja, das Team ist halt sehr, sehr vielfältig und auf diese Erkrankung spezialisiert. Ne?
Ja. Sind das denn, du sagtest vorhin Gynäkologinnen, sind das Frauen bei euch oder habt ihr da auch Männer dabei?
Nein, es sind Frauen.
Also
die Untersuchung machen in der Regel Frauen. Ich will jetzt nicht sagen immer, es kann natürlich im Notfall mal sein. Dann haben wir aber auch sehr, sehr gute männliche Ärzte, die so ein bisschen sicherlich da mal einspringen können. Aber unsere Vulva-Patientinnen werden schon von unseren Gynäkologinnen betreut. Ja. Genauso bei den Therapeuten, ne? Es ist auch, du kannst halt so ein bisschen schauen, mag ich jetzt auch vom Mann eine Lymphdrainage haben oder muss es unbedingt eine Frau sein?
Ja. Die Frauen sind in der Regel 3 Wochen bei euch oder wie lang dauert diese?
Ja. 3 Wochen, genau. Aber eine Verlängerungswoche, dem steht dann doch oft auch nichts im Weg. Gerade dann, wenn die Frauen natürlich auch noch berufstätig sind und aus bestimmten medizinischen Gründen sagen, ich brauche die 4. Woche.
Wenn die Frauen bei euch also Lymphdrainage kriegen und lernen, sich selbst zu berühren und einzucremen, anzuschauen und so weiter, wie lange dauert das in der Regel, bis dieser Prozess, das Annehmen und das auch das Verheilen, bis das ja soweit abgeschlossen ist, dass die Frauen wieder arbeiten gehen können, dauert das lang?
Lange. Also das Arbeiten ist nach einem Vulvakarzinom eher kritisch zu betrachten, weil es kaum eine Arbeit gibt, die natürlich leicht wieder ausübbar ist. Eine sitzende Tätigkeit mit Lymphödem im Genitalbereich. Sehr schwierig, ne? Das Laufen fällt den Frauen auch schwer. Also es ist, du musst sicherlich so einen Mix vielleicht finden und hoffen, dass die Nebenwirkungen erträglich sind, dass du arbeitsfähig wieder bist. Vorsichtig gesagt, das ist schwierig, 3/4 Jahr bis Jahr vielleicht, wenn alles gut läuft. Es gibt ja auch Verläufe, die sind eher harmlos, aber ich vermute so ein 3/4 Jahr bis Jahr. Und dann kann man sicherlich mal mit einem Arbeitsversuch anfangen und starten, aber es kommt sicherlich auf den Beruf an sich an.
Ja. Was gibt es denn noch, Birte, zu diesem Thema zu berichten, was jetzt vielleicht betroffene Frauen noch für sich gut nutzen können oder was vielleicht noch nicht so weit kommuniziert wurde, dass wir das jetzt nochmal ansprechen sollten?
Ja, also zunächst würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie einen Austausch finden, wenn Sie Menschen finden, mit denen Sie ganz offen über diese Erkrankung sprechen können. Wenn Sie einen behandelnden Arzt oder Ärztin haben, der Sie eben dort abholt, wo Sie stehen und im Ganzen sehen, also eben auch im Hinblick auf Geschlechtsverkehr. Was ist mit Kinderwunsch? Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen. Ja. Eine junge Frau, die zum Beispiel noch Kinderwunsch hat, ist es möglich, wieder auf normalem Weg ein Kind zu zeugen beziehungsweise ein Kind zu bekommen? All das spielt auch eine Rolle. Es gibt sehr wenig Selbsthilfemöglichkeiten, aber das eine oder andere gibt es doch. Und da würde ich sehr gerne auf mich verweisen. Also Frauen können sich sehr gerne an mich wenden. Ich habe meine eigene Vulva-Informationsmappe zusammengestellt, weil ich damals vor Jahren angefangen bin, alles zu notieren, was mir irgendwie wichtig erschien. Und das ist jetzt so eine, also 20, 25 Seiten. Und sehr gerne gebe ich das weiter, was ich kenne und was ich für ganz wichtig halte, weil das ist eben so ein geschützter Rahmen. Ich möchte, dass die Frauen sich beraten lassen in Hinblick auf die Ursache. Wenn die Ursache der Lichensklerosus zum Beispiel war, dann gibt es einen Verein, der nennt sich Lichensklerosus Deutschland e.V. Und dieser Verein arbeitet unsagbar toll und informativ für diese Erkrankung. Es ist eine Hauterkrankung. Und die nehmen einen Jahresbeitrag, aber da gibt's Schulungen, da gibt's Vorträge, da gibt's ganz viel Infos rund um diese Erkrankung, weil der Lichen muss hundertprozentig korrekt selbstständig therapiert werden. Es ist letztendlich eine dauerhafte Cremung, die man durchführen muss. Und wenn es zum Beispiel der HP-Virus ist, auch hier, was ist mit Nachimpfe? Was ist mit einer vaginalen Pflege? Es gibt Möglichkeiten, um zumindest den Intimbereich, die Scheide, so gut es geht, zu pflegen, damit vielleicht das eigene Immunsystem der Scheide auch gegen den HP-Virus wirkt. Also du merkst gerade so, ich bin da sehr breit aufgestellt und versuche die Frauen wirklich ja mit allem so ein bisschen abzuholen. Aber auch Dinge wie die Ernährung spielen eine Rolle, Bewegung spielt eine Rolle, wie bei jeder Krebstherapie. Wie kann ich meinen Körper möglichst gesund und fit halten, dass ja ich mich weiter noch wohlfühle? Stichwort Fatigue. Ja. Wirst du schon oft gehört haben, ja. Auch in meinem anderen Podcast haben wir darüber gesprochen, das weiß ich. Und darum ist ja auch so eine Reha so wichtig, ne? Einfach zu lernen, wie kann ich mein Leben in Zukunft gestalten, um mit dieser Diagnose besser zu leben, einfacher zu leben und damit umzugehen.
Soweit ich weiß, bietest du ja auch diese Online-Kurse an, ne? Also auch speziell auf dieses Vulvakarzinom, oder?
Ja, schön, dass du es ansprichst. Ich hätte es uns ganz zum Schluss noch gemacht, Franziska, freue ich mich. Meine Homepage heißt Onco-Goodies, www.onco-goodies. Und ich biete pro Monat 2, manchmal auch 3 Online-Vorträge an, völlig kostenlos. Ermöglicht wird mir das von La Roche-Posay, weil ich auch ausgebildeter Skin-Coach bin, also für Hauterkrankungen. Und diese Vorträge wechseln halt immer und das Vulvakarzinom ist da auch mit bei. Wenn man mir signalisiert, dass man zum Beispiel durch eine Selbsthilfegruppe ein paar Frauen hat, dann komme ich sehr, sehr gerne zu euch nach Hause oder in eure Selbsthilfegruppentreffen via Zoom, ist ja alles möglich heutzutage, und halte meinen Vortrag, erkläre auf und ja, begleite gern so ein bisschen.
Ganz großartig. Also das ist ja wirklich so unfassbar wertvoll, was du da machst, liebe Birte. Und du hattest ja auch erzählt, du hast dich auch selbst dafür eingesetzt, genau auf dieses Gebiet dich auch zu spezialisieren, ne? Das ist ja aus dir selbst herausgekommen, oder?
Nicht ganz. Also möchte ich meine Kollegin doch erwähnen, dass ich hatte sehr, sehr lange eine ganz, ganz tolle und unglaublich engagierte Kollegin hier an meiner Seite. Sie war auch, wie ich, Breast Care Nurse. Und ich kann den Ursprung nicht mehr, weiß ich nicht mehr genau, aber sie war diejenige, die sich aufs Vulvakarzinom spezialisiert hat. Daraufhin haben wir dann dieses Vulva-Programm hier bei uns in Oechsen aufgebaut, mit den anderen Arbeitsbereichen, genau. Und sie ist leider erkrankt, hat aufgehört und dann hieß es, das Vulva-Programm könnte, sollte, müsste sterben, weil natürlich eine große Lücke da war in der Beratung. Ja. Ne? Und dann hat man mich gefragt und dann habe ich erst gesagt, ich will es nicht, weil ich schon mit dem Brustpatienten wirklich unsagbar viel zu tun habe. Also mein Tag ist sehr erfüllt von morgens bis abends. Aber dann habe ich doch gesagt, ich mach's und habe das nie bereut. Weil die Dankbarkeit, die Rückmeldung der Frauen, die dann hier sind, das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Mit wirklich nichts. Ja. Und das ist vielleicht das, was ich auch so liebe und was mich dann auch immer wieder antreibt, da weiterzumachen. Ne?
Ja. Großartig. Liebe Birte, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für die Aufklärung und ich hoffe sehr, dass die ein oder andere Hörerin da ganz viel für sich selbst mitnehmen kann. Und ich glaube, es kann ja nur gut sein, darüber informiert zu sein und zu wissen, wohin man sich wenden kann. Also vielleicht auch, wenn man selbst gar nicht betroffen ist, aber jemanden kennt, der betroffen ist. Weil ja auch darüber reden und andere zu finden, die ebenfalls betroffen sind, so, so wichtig sein kann für den, ja, für den weiteren Heilungsweg. Und ja, von daher, liebe Birte, ganz lieben Dank und alles Gute für dich.
Oh, Franziska, ich freue mich. Und immer, immer gerne wieder. Mit dir macht mir das besonders viel Freude, das weißt du auch. Vielleicht nochmal an dieser Stelle erwähnt, ich habe auch einen Insta-Account, der dreht sich ums Vulvakarzinom. Da heiße ich Vulvakarzinom Hilfe und Infos. Dort teile ich auch Dinge. Da versuche ich immer so ein bisschen zumindest zu informieren. Und da wird mit Sicherheit dein Podcast ganz weit oben erscheinen. Und ich bitte immer die Frauen, die erkrankt sind, teilt es einfach. Mhm. Wir müssen hier mehr Aufmerksamkeit schaffen, damit die Frauen, die erkranken, und damit ja einfach Hilfe finden. Ja. Ne? Das wäre mir so wichtig, würde ich mich total freuen.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.